Zu Besuch bei Minna Fassauer. Heute möchte ich etwas zu Minna Fassauer erzählen. Noch nie gehört? Kein Wunder. Mir lief vor kurzem der Name Minna Fassauer wieder über den Weg. Ankündigung einer Veranstaltung in Braunschweig. Und ich erinnerte mich. Und schon dachte ich, da musst du hin. Das erste Mal war mir der Name Fassauer begegnet, als wir mit einigen Leuten in den 80er Jahren im Rahmen der VVN-BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen, in Hannover eine Broschürenreihe erstellten. Die hieß Antifaschistische Frauen in Hannover 1 bis 5. Wir wollten damals in der Öffentlichkeit kundtun, dass es einen antifaschistischen Widerstand, nicht zuletzt im organisierten Arbeiter- und Arbeiterinnenbereich, gegeben hatte und dass bei der Aufarbeitung des Widerstandes nach 1968 die Frauen immer noch weitgehend unsichtbar geblieben waren. Das wollten wir ändern. Minna Fassauer, obwohl in Braunschweig aktiv, nahmen wir in die Broschürenreihe mit auf, weil sie als Protagonistin in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle spielte. Und so fuhr ich jetzt, einige Jahrzehnte später, nach Braunschweig. Und wer begegnete mir? Natürlich Minna Fassauer, die bedeutendste Frau in Braunschweig. So empfand ich das kurzfristig, als die Veranstaltung anfing. Dabei sind in meinen Gedanken viele Widersprüchlichkeiten aufgetaucht. Ist die derzeitige Personalisierung von Minna Fassauer in Braunschweig nicht doch ein etwas zu starker Personenkult? Aber sie war eine tolle Frau. Und Personen können vergessener Geschichte zur Aufmerksamkeit verhelfen. Aber konnte sie damals nach dem Ersten Weltkrieg als Unerfahrene im bis dahin absolut bürgerlichen Bildungsbereich überhaupt irgendetwas bewirken? Wie ist einerseits der Spott ihr gegenüber und andererseits die Tatsache, dass die Bemühungen der Räterepublik durch die Regierung Ebert Scheidemann mit militärischem Einsatz ganz schnell zerstört wurden? Zunächst zu den derzeitigen Braunschweig stattfindenden unglaublich vielen Aktivitäten um das Sichtbarmachen von Minna Fassauer. Ein Frauenort Minna Fassauer wurde vom Landesfrauenrat Niedersachsen der Stadt Braunschweig übergeben. Es gibt einen Bildungsort Minna Fassauer. Zum 142. Geburtstag von Minna gab es eine vom DGB ausgerichtete Geburtstagsfeier. Es gibt mehrere Büsten. Eine davon soll auf dem Friedhof aufgestellt werden. Und es soll eine Schule, möglichst eine IGS, nach Minna benannt werden und eine Straße sowieso. Ja, und dann ist noch irgendwie vieles in der Diskussion. Ich dachte, was hätte Minna zu all dem gesagt? Vermutlich, nee, Leute, jetzt lass mal gut sein. Keine Sperenzchen. Ich war ja nur eine von vielen, Genossin unter Genossen. Aber eben dafür steht sie bei all den Bemühungen, sie sichtbar in der Stadt zu positionieren. Ein Frauenname, ein Frauenleben, Gemeinschaft, Solidarität und ihr Thema Friede, Brot, Freiheit. Wenn das allerdings so ist, dann muss genau dieses deutlich werden. Sie steht für eine Bewegung, sie steht für ein solidarisches, humanistisches Leben im Kollektiv der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse. Und sie steht für ein Frauenleben. Sie besuchte Frauenkonferenzen, sprach von Frauenkämpfen, orientierte sich an Clara Zetkin und Luise Zietz und schätzte insgesamt die Rolle der Frauen hoch ein. Ob sie sich als Frauenrechtlerin bezeichnet hätte? Vermutlich nicht, sondern eher als Genossin. Aber eine starke Frau war sie auf jeden Fall. Und in dem, was wir heute vielleicht weibliche Selbstermächtigung nennen, ein gutes Vorbild immer noch. Und eine alternative Führungspersönlichkeit in der Geschichte der wir Aufmerksamkeit verschaffen wollen, statt überall den gesalbten Schafsköpfen, wie Georg Büchner die Hochwohlgeborenen bezeichnete, zu begegnen, wollen wir uns lieber mit Minna Fassauer beschäftigen. Der Hohn damals ließ nicht lange auf sich warten. Eine Waschfrau als Volksbildungsministerin. Ja, warum denn nicht? Und entsprechend wurde sie damals in ihrer Zeit und lange danach diffamiert und verspottet. Aus dem Zitat von einem Schweizer Professor, dort heißt es: Damals war in Braunschweig eine Waschfrau Kultusminister geworden. Und wenn einer zu ihr zur Audienz kam, der sich um eine Stelle bewarb, pflegte sie ihm, nachdem sie ihm einen Augenblick zugehört hatte, auf die Schulter zu klopfen. Es konnte auch ein Ministerialrat oder ein höherer Lehrer sein. Und sie sagte: Biste, also Job hast du gekriegt. Darauf konnte sich der Ernannte wieder entfernen. Und der Professor spricht in diesem Zusammenhang von der sittlichen Verwahrlosung, die nach der Revolution durch das Land ging. Sittliche Verwahrlosung? Weil ein Ministerialrat nicht mehr galt als eine Waschfrau? Da ist uns doch die Waschfrau allemal lieber. Dann wollen wir doch das Andenken an Minna Fassauer prominent in die Erinnerungskultur einbringen, statt all der Kriegstreiber und Kriegsgewinnler in Gegenwart und Vergangenheit, denen sittliche Verwahrlosung viel, viel eher zuzuschreiben ist. Ja, jetzt kommt nach den einleitenden Worten kommen Informationen von Heide Janicki über Minna Fassauer.
Minna Nicolai war in Bleckenstedt, Bördekreis Wandsleben, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Dort wurde sie am 10. Oktober 1875 geboren. Dort ging sie 8 Jahre zur Schule. Über ihre Kindheit und Jugend sagte sie: Meinen Vater habe ich nicht gekannt. Er starb, als ich 3 Jahre alt war. Meine Mutter erhielt keine Unterstützung. Und so mussten wir Kinder sehr früh mithelfen, unser Brot zu verdienen. Knapp aus der Schule entlassen, musste ich in Dienst bei fremden Leuten. Das politische Leben wurde durch Illegalität und staatliche Willkür unter dem Sozialistengesetz bestimmt. Dagegen muss sie sich schon als Kind aufgelehnt haben. Denn sie wollte auch, Zitat, nach der Aufhebung dieses Gesetzes weiterhin illegal tätig bleiben, weil damals die Frau keine politische Gleichberechtigung besaß, Zitat Ende. In Braunschweig findet sich der erste amtliche Nachweis 1894 auf der Meldekarte von Georg Fassauer, von Beruf Schmied, bei dem sie mit 19 Jahren in der Petersilienstraße 5 Wohnung nahm. Durch ihn habe sie die Organisationen der Arbeiterschaft kennengelernt, sagt sie. Überlieferungen zufolge hat sie als Dienstmädchen, Waschfrau und auch in der Konserve ihren Unterhalt verdient. 1899 heiratet sie Georg Fassauer und sie bekommen die Söhne Otto und Walter. Im Bildungsverein Jugendlicher Arbeiterinnen und Arbeiter, der von der Sozialistischen Arbeiterjugend Braunschweigs 1907 gegründet wird, ist sie aktiv. Sie erinnert sich: Wir Frauen durften damals noch nicht am öffentlichen politischen Leben teilnehmen. Wir kamen dennoch heimlich zusammen. Der von uns Frauen geführte Kampf, voll unterstützt durch die Männer, führte 1908 zum Siege und damit zu unserer Gleichberechtigung im Versammlungsleben. Von da ab stand ich ständig in den Reihen der kämpfenden Arbeiterschaft. Das bestätigt Arthur Krull, ein Weggefährte, der rückblickend sagt: In illegalen Zirkeln wirkte sie bereits vor dem Jahre 1908 in Frauenversammlungen. Als im Jahr 1908 das Verbot der politischen Betätigung aufgehoben wurde, war sie führend für die Frauenbewegung und die Partei tätig. Zitat Ende. Der Kampf der proletarischen Frauenbewegung im Kaiserreich hatte schon Auftrieb bekommen durch die erste internationale Konferenz sozialistischer Frauen in Stuttgart im August 1907, die von Clara Zetkin geleitet wurde und an der Minna Fassauer nach Berichten von Zeitzeugen teilgenommen hat. Einziges Thema: das Frauenstimmrecht. Im Bericht an die Konferenz heißt es: Im Mittelpunkt steht natürlich die volle politische Gleichberechtigung der Geschlechter, die in einem unbeschränkten Vereins- und Versammlungsrecht und dem aktiven und passiven Wahlrecht der Frauen ihren Ausdruck findet. Dass beides zusammengehört, war auch Minna Fassauers Überzeugung. Die Konferenz machte noch etwas deutlich. Die Arbeiterinnen sahen im Wahlrecht keineswegs nur einen formalen Akt. Für sie war es eine Waffe im Kampf um politische Macht mit dem Ziel, die Klassengegensätze zu beseitigen. Sie wollten die Sozialisierung der Wirtschaft, die Befreiung der Frau und der Arbeiterklasse durch Überwindung der Ausbeutungsstrukturen. Weitere Schwerpunkte beschloss die zweite SPD-Frauenkonferenz 1908 in Nürnberg, wie Kinderschutzkommissionen, Kindertagesstätten und die Organisierung von Kinderfreizeiten. Dem wendet sich Minna Fassauer sofort zu und wird in die neu geschaffene Kinderschutzkommission gewählt. Die Verhältnisse in Braunschweig schrien förmlich danach. Amtsärztlich wird Unterernährung, Blutarmut, Skrofulose, Tuberkulose, Herzleiden, Rückgratverkrümmung, Ungeziefer bei Braunschweigs Kindern als allgemeine Erscheinung festgestellt. Die katastrophalen Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse, nicht nur in Braunschweig, und die allgemeine Rechtlosigkeit der Arbeiterinnen hatten ihre Forderungen auf die politische Tagesordnung gesetzt. Und so beschloss 1910 die zweite internationale Konferenz sozialistischer Frauen in Kopenhagen unter der Leitung von Clara Zetkin und Käthe Duncker, jährlich einen Frauentag zu veranstalten, an dem die ganze Frauenfrage zu behandeln sei. Am dringendsten die Durchsetzung des Frauenwahlrechts. Die ganze Frauenfrage umfasste aber den Kampf gegen den imperialistischen Krieg, den Frauenarbeitsschutz, ausreichenden Mutter- und Kinderschutz, gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung, den 8-Stunden-Tag und die Festsetzung von Mindestlöhnen, um nur die wichtigsten zu nennen. In der sozialistischen Jugend gestaltet Minna Fassauer bis in die Kriegsjahre hinein Sonntagswanderungen und Ferienspiele für Arbeiterkinder. Aber nicht nur in diesem Bereich ist sie aktiv. Als die Reichsregierung darauf drängt, auch in Braunschweig endlich eine Arbeitsnachweiszentrale zu schaffen, wird Minna Fassauer 1914 von der Gewerkschaft in die Gründungsversammlung delegiert, zu der auch Vertreterinnen der Landwirtschafts-, der Handels- und der Handwerkskammer und der Frauenvereine geladen waren. Die Arbeitsnachweiszentrale wurde beschlossen und damit gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des späteren Arbeitsamtes. Schon bei Kriegsbeginn im August 1914 war Minna Fassauer in eine Versammlung der bürgerlichen Frauenvereine delegiert worden. Dort sollte Hilfe für die Frauen organisiert werden, deren Männer und Söhne an der Front waren. Die Modalitäten der Zusammenarbeit wurden durch Dr. Heinrich Jasper ausgearbeitet. Minna Fassauer war eine der Frauen, denen der Bereich Familienfürsorge übertragen wurde. Sie packte die Aufgabe an und scheute auch nicht davor zurück, sich mit den Arbeiterfrauen in einer Ratssitzung direkt an die Stadträte zu wenden, die Not anzuprangern und energisch bezahlbare Lebensmittel zu fordern, vor allem Kartoffeln. So stand es 1915 in den Zeitungen. Frau Hedwig Götze, Vorsitzende des Nationalen Frauenverbandes, hatte die Grundsätze zur Zusammenarbeit der Frauenvereine umrissen. Die gemeinsame Arbeit solle ohne Unterschied der Partei, des Vereins und der Person unter dem Namen Nationaler Frauendienst getan werden. Selbstverständlich unter voller Wahrung des Rechts auf eigene Meinungsäußerung und der Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber. Aber die Notwendigkeit, sich für oder gegen den Krieg zu entscheiden, klärte die Standpunkte. Die Mehrheit der Braunschweiger Arbeiterinnen ging nicht mit der Kriegspolitik des Parteivorstandes und auch nicht mit der Burgfriedenspolitik der Gewerkschaften. Sie stellten sich auf die Seite Karl Liebknechts, auch Minna Fassauer, die 1916-1917 als Vorsitzende des Spartakus-orientierten Frauenclubs ihre Haltung öffentlich vertrat. Dabei ging sie ein hohes Risiko ein, denn Friedenspropaganda im Krieg hieß Zuchthaus oder sogar Todesstrafe. Das unterstrich später der bereits erwähnte Mitstreiter Arthur Krull, der ihr bescheinigte, durch ihre Begeisterung für Freiheit und Frieden Durch ihre übrigen ausgezeichneten Eigenschaften wurde sie bald mit den Besten der Partei bekannt. Und da sie keine Halbheiten duldete, schloss sie sich dem linken Flügel der Partei an. Zitat Ende. Die Haltung gegen Nationalismus und Militarismus hat Minna Fassauer bis ans Lebensende nicht verloren. 1918 wird mit der Novemberrevolution der Erste Weltkrieg beendet. Durch sie werden erstmals Gesetze erkämpft, die die Forderungen der Arbeiterschaft aufgreifen. Am 10. November 1918 ernennt der Braunschweiger Arbeiter- und Soldatenrat Minna Fassauer zur Volkskommissarin für Volksbildung. Am 21. November hebt sie die kirchliche Oberhoheit und Weisungsbefugnis der Kirche auf. Die gesetzliche Grundlage für weltliche Einheitsschulen geschaffen zu haben, an denen die Geschlechtertrennung aufgehoben wird, ist das Verdienst des Volkskommissariats für Volksbildung unter der Verantwortung von Minna Fassauer. Diese alte Forderung der Arbeiterbewegung hatte in der bürgerlichen Revolution von 1848 noch nicht durchgesetzt werden können. Sie verfügte: Der Geschichtsunterricht darf fortan nicht mehr der Völkerverhetzung und Fürstenverherrlichung dienen. Die Kriegsgeschichte, die bisher übermäßigen Raum einnahm, muss der Kulturgeschichte den Vorrang lassen. Alle tendenziösen und falschen Belehrungen über den Weltkrieg und seine Entstehung sind zu unterlassen. In einer weiteren Anordnung heißt es: Aus den Schulbüchereien sind alle Bücher, welche der Kriegs- und Fürstenverherrlichung dienen, zu entfernen. Herabsetzende Äußerungen der Lehrerschaft über die revolutionären Errungenschaften werden untersagt, um die Gefahren eines Bürgerkrieges mit seinem unabsehbaren Elend auszuschließen. Die Schulvorstände werden aufgefordert, durch den Ausbau von Kinderhorten dafür zu sorgen, dass den Kindern, denen dies fehlt, Aufsicht und Unterstützung durch die Horte zuteil wird. Auch müssten für die vorschulpflichtige Jugend der arbeitenden Klassen Volkskindergärten gegründet werden, damit sie beim Eintritt in die allgemeine Volksschule möglichst nicht hinter den Kindern der anderen Volkskreise an Sprachfertigkeit und Reichhaltigkeit ihres Vorstellungslebens zurückbleiben.
Ja, gute Maßnahmen. Leider konnten sie nicht zu Ende umgesetzt werden, weil Minna Fassauer und ihre Genossen und Genossinnen durch das Militär der Ebert-Scheidemann-Regierung zur Aufgabe der Räterepublik gezwungen wurden. Am 17. April 1919 marschierte das Freikorps mit 10.000 Mann in Braunschweig ein. Die Räteregierung wurde mit sofortiger Wirkung abgesetzt und der Landesarbeiterrat aufgelöst. Am Ostermontag 1919 fand als Demonstration der Staatsmacht eine Militärparade statt. Die Freikorps-Truppen vertrieben Demonstranten und verließen danach Braunschweig am 10. Mai 1919 in Richtung Leipzig, wo sie mit 18.000 Soldaten am Tag darauf einmarschierten. Die Reichsregierung im Namen von Ebert, Scheidemann und Noske gab im Juni das Ende des Belagerungszustandes bekannt. Der Traum von einem Rätestaat war ausgeträumt. Die neue SPD-Regierung hatte mit der Soldateska das ihre dazu beigetragen. Minna Fassauer musste wieder mit angemessenen Arbeiterinnenjobs ihr Leben und das ihrer Familie fristen. Die sittliche Verwahrlosung, von der die Rede war, hatte ein Ende gefunden.